Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Full HD, dieses Thema, da assoziieren wir ja die Leinwand und Filmgeschichten und hohe Auflösung und so damit. Und deswegen fangen wir auch mit einem Ausschnitt aus einer wunderschönen Filmgeschichte an. Der Film ist nicht ganz so zauberhaft schön wie das Buch, das ich meinen Kindern schon vorgelesen habe. Aber wir schauen uns 7 Minuten, ganz schön langer Ausschnitt, aus der ersten halben Stunde dieses Films an, denn in der ersten halben Stunde gelingt es diesem Film, das Schöne des Buches aufzunehmen und rüberzubringen. Danach verliert er es ein bisschen, finde ich. Es geht in diesem Film, in dieser Geschichte, um Zwerge und um einen Zauberer. Und sie haben gemeinsam vor, einen Drachen zu bekämpfen. Und zu dieser Unternehmung ist noch jemand eingeladen, aber der will nicht so recht. Alle guten Geschichten verdienen es, ausgeschmückt zu werden. Wir werden in den nächsten Wochen in gute Geschichten eintauchen, in große Geschichten. Nicht von Hobbits, sondern von Menschen, aber die sich auch trotz ihrer Bedenken auf abenteuerliche Reisen aufmachten, in unbekannte Welten, trotz Gefahren, getrieben von der Hoffnung, dass das, was sie da wagen, dass es das wert ist. Diese Geschichten, die wir in den kommenden Wochen anschauen werden, bis zur Sommerpause wird diese Predigtreihe dauern, die verbindet etwas. Es sind alles Geschichten, die mit Glauben zu tun haben. Menschen glaubten, dass die Welt da draußen größer ist als das, was ihr Verstand sehen kann. Und sie wagten sich mit ihrem Glauben hinaus in diese Welt, in der Hand einen Vertrag, der ihnen nicht Unversehrtheit garantierte. Aber weil sie das wagten, erlebten sie diese größere Welt. So, und jetzt steigen wir mal ein in den Gedankengang hier. Noch etwas verbindet all diese Geschichten, die wir erzählen werden und in die wir eintauchen werden, die wir Full HD erleben werden. Man braucht Glauben, um diese Geschichten zu erleben. Um in diese Geschichten einzutauchen. Das ist ja beim Hobbit auch so, ne? Die Wahrheit ist nämlich, es gibt keine Hobbits. In Wirklichkeit. Es gibt auch keine Zauberer und keinen Drachen, den es zu bekämpfen gilt. Und es gibt auch keine Zwerge. Schon gar nicht gibt es übrigens Gandalf mit der Synchronstimme von Arthur Spooner. Ist das jemand aufgefallen? Nicht eine lustige Kombination. Na gut. Also, das gibt es alles nicht. Aber um in diese Geschichte einzutauchen, braucht man 3 Stunden, so lange dauert er, Glauben, dass es das doch gibt. Dass es in den Wäldern von Trollen und Orks wimmelt und dass es sowas wie Drachenschätze zu erobern gilt und dass man auf Adlern reiten kann. Man muss für 3 Stunden glauben, dass das so ist, sonst kann man so eine Geschichte nicht miterleben, nicht in sie eintauchen. Während wir in die Geschichte eintauchen, glauben wir es. Für 3 Stunden. Und so ähnlich ist das in den nächsten Wochen. Du brauchst ein bisschen Glauben für diese Geschichten, um dich auf sie einzulassen. Sie werden von Dingen handeln, die so in deinem Alltag nämlich nicht vorkommen. Sie werden deinen Glauben herausfordern. Sie werden dich zu verrückten Abenteuern einladen, zu einer Hoffnung, wo Hoffnung verloren scheint. Aber darauf wirst du dich hier und da einlassen müssen. Ihm mal Vorschuss Glauben schenken, um überhaupt in die Geschichte als solcher eintauchen zu können. Du musst dich mal darauf einlassen, sozusagen mit einem anderen Blick, als du es vielleicht gewohnt bist, die Realität zu betrachten. Und wie gesagt, diese Geschichten der nächsten Wochen werden dich herausfordern, deine gewohnte Welt, jetzt mal im übertragenen Sinn, dein Auenland, zu verlassen und einen weiteren Blick zu riskieren. Und vielleicht erlebst du dabei Dinge, wo du sagst, das stimmt nicht nur innerhalb der Geschichte, das ist sogar Wahrheit in meinem Leben. So, noch etwas verbindet diese Geschichten der nächsten Wochen. Sie finden sich alle in einem einzigen Kapitel der Bibel. Alle in Hebräer, 11. Wir werden uns also bis Sommer nur mit einem einzigen Kapitel der Bibel beschäftigen. Wer es gewohnt ist, dass es ein bisschen schneller vorwärts geht, der wird hier Geduld lernen. Hebräer 11 ist sozusagen die Hall of Fame des Glaubens. Und wir werden sozusagen Vers für Vers durch diese Hall of Fame gehen und an diesen Glaubensgestalten, die wir da treffen, vorbeischreiten und in ihre Personen und Geschichten eintauchen. Full HD ihre Storys miterleben. So, letzter Punkt zur Vorrede. Diese ganze Idee zu dieser Predigtreihe ist nicht aus unseren Hirnen entsprungen, sondern sie kommt von Urban McManus, wer ihn kennt. Ich habe Predigten von ihm zu diesem Kapitel gehört und gedacht, das machen wir ihm nach. Also manche meiner Gedanken waren zuerst seine. Okay, er nennt übrigens Hebräer 11 das Red Bull der Bibel. Er sagt, da steckt eigentlich alles drin, was du an Energie brauchst, um dieses Leben zu leben, mit Gott zu leben. So, fangen wir an. Ich lese die ersten drei Verse aus Hebräer 11. Da geht es noch nicht um eine Geschichte jetzt einer dieser Persönlichkeiten, sondern es ist sozusagen die Einleitung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, und von den Vorfahren wird der Rest des Kapitels dann handeln, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung hat in dem hat, was man nicht sieht. Glaube, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, auf was man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Mein erster Punkt, hoffen auf das noch Unsichtbare. Das unterscheidet Glauben von Wissen. Du vertraust, obwohl du nicht siehst. Du rechnest mit etwas, was noch nicht da ist, sondern auf was du hoffst. Du bist überzeugt von einer Wirklichkeit, die andere um dich herum nicht wahrnehmen. Nicht alle anderen, aber viele andere nicht wahrnehmen. Und die deshalb auch hinterfragbar bleibt. Das unterscheidet Glauben von todsicherem Wissen. Bilbo Beutlin weiß ja nicht, was ihn da draußen erwartet. Ne? Niemand kann ihm garantieren, dass er zurückkommt. Er glaubt nicht mal, dass er der Richtige ist für diese Sache. Er könnte in seiner schönen, komfortablen, schnuckeligen, aber wie er zum Schluss auch irgendwie merkt, dass die Zwerge weg sind, langweiligen Höhle sitzen bleiben. Oder eben, er rennt doch los, weil er glaubt. Ohne zu wissen, ohne zu sehen, ohne Sicherheiten glaubt. So, weil Glauben nicht dasselbe ist wie Wissen, ist es ziemlich verständlich, dass manche Menschen Glauben für verrückt halten oder mindestens mal für unvernünftig. Wenn du jemand bist, der glaubst, dann, wenn du also irgendwann mal deinen Namen unter diesen Vertrag gesetzt hast, ja, dann kennst du das wahrscheinlich, dass du dich ab und zu mal fragst und dir Zweifel kommen, wow, ist das eigentlich so gut, was ich da mache? War das zu viel gewagt, sich auf einen unsichtbaren Gott verlassen? So, wenn du das kennst, dann ist das kein Anzeichen für Unglauben in dir, sondern ist das ein Zeichen dafür, dass dein Verstand noch funktioniert. Es ist ganz normal. Glauben fordert dich zu einem Weg hinaus, bei dem du nicht todsicher sein kannst, bei dem du nicht sicher weißt, nicht siehst, sondern auf etwas hoffst, was du noch nicht siehst. Dich auf etwas verlassen musst, was du nur hoffst. Und manchmal wird dabei dein Verstand berechtigte Fragen haben, und das ist ganz normal. Manchmal wird er wahrscheinlich sagen, bleib zu Hause, bleib sitzen, mein Freund. Das Leben mag hier gewöhnlich sein, okay, vorhersagbar, aber wenigstens ist es das reale Leben. Bleib sitzen. Bleib bei dem, was du siehst. Und dann ist es, glaube ich, oft unsere Seele, die glauben will, die hoffen will, die etwas wagen will und die manchmal Gottes Stimme hört, die sagt, komm raus da, vertrau mir. Die Welt ist größer, rechne mit dem Unsichtbaren. Ihr kennt das, wahrscheinlich diese Spannung zwischen Verstand und Herz oder Seele oder zwischen Kopf und Bauch. Im Alltag ist es, habe ich gedacht, übrigens oft so, dass eher der Verstand der ist, der uns sagt, hey, da kannst du schon drauf vertrauen, und der Bauch sagt, so, also Flugangst, ja. Also die meisten Menschen, die Flugangst haben, wissen, dass diese Dinger fliegen können, rein physikalisch. Die Angst ist trotzdem da. Also der Verstand sagt ja, die Seele sagt, wir haben mal so ein Experiment gemacht. Das ist gar kein Experiment. Es ist eine Sache, wo man ganz sicher weiß, dass sie funktioniert. Kennt ihr vielleicht auch. Der Mensch war in unserem Jugendgottesdienst, sollte predigen über Glauben oder irgendwie sowas wie heute, so ein ähnliches Thema. Und wir haben ein Pendel aufgehängt durch den ganzen Raum. Und an diesem Pendel hing ein Schwert. So, und jeder weiß, dass wenn man das Pendel an einer bestimmten Stelle loslässt und es pendelt durch den ganzen Raum, dass es genau an dieser Stelle oder ein bisschen davor aufhören wird zu pendeln. Es wird nicht plötzlich weiterkommen. Wir haben also diesen Menschen mit dem Kopf gegen die Wand gestellt, das Schwert hier hin, und es pendelte durch den Raum. Und es ist so hart, stehen zu bleiben, außer du machst die Augen zu. So. Also der Verstand sagt natürlich, der Bauch sagt, so. Also da gibt es eine Spannung oft zwischen Verstand und Bauch, zwischen Verstand und Seele. So. Manchmal sehen diese beiden die Welt unterschiedlich. Und manchmal sagt die Seele, siehst du das nicht? Siehst du das nicht? Und sie mag damit recht sein oder manchmal auch falsch liegen. Und der Verstand sagt, denkst du nicht nach? Und er mag damit manchmal recht haben und manchmal auch falsch liegen. Also da gibt es eine Spannung in uns, und die spüren wir oft, wenn wir glauben. Wisst ihr, warum ich glaube? Ich habe überlegt, warum glaubst du eigentlich? Was ist eigentlich die Triebfeder für meinen Glauben? Es ist nicht etwas, was ich sicher weiß, was mich glauben lässt. Über Gott weiß zum Beispiel. Ja? Es gibt da für mein Verständnis gesicherte Erkenntnisse einige. Aber es sind nicht die, die mich letztlich glauben lassen, diese Erkenntnisse. Es ist nicht etwas, was ich sehe. Oder es ist nicht, dass ich so viel sehe, dass ich nicht anders kann als glauben. Ich sehe Dinge, und manchmal sehe ich Dinge, die legen eher Zweifel nahe. Es ist auch nicht etwas, was mir garantiert ist. Wie Bilbo, der fragt, komme ich sicher zurück, kannst du mir das garantieren? Nö. Es, so nach dem Motto, wenn du glaubst, wenn du dich auf den Weg machst, dann wird das dein Gewinn sein. Das ist dir garantiert. So, also wie so eine Art Deal. Obwohl ich das glaube, aber das ist nicht das, was mich glauben lässt. Das, was mich aus diesem Sessel holt da. Ich habe überlegt, und für mich ist es tatsächlich das, was dieser Vers Hoffnung nennt. Letztlich ist es Hoffnung, die mich aus dem Sessel holt. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. So, Hoffnung klingt so schwach, ne? Wir sagen hoffentlich, und wir meinen damit, oh wei, wahrscheinlich nicht, oder so. Ja, diese Art Hoffnung meine ich nicht, diese hoffentlich Hoffnung. Ich meine die Hoffnung, die dich hoffen lässt, dass du das Examen bestehst. Die bewirkt, dass du lernst heute. Diese Hoffnung hat eine ziemliche Kraft, ne, auf deinen Alltag jetzt. Würdest du diese Hoffnung aufgeben, würdest du heute nicht mehr lernen. Oder die Hoffnung, dass sie Ja sagen wird, lässt dich einen romantischen Heiratsantrag entwickeln, ausdenken. Und du fragst dann. Wenn deine Beziehung diese Hoffnung nicht nahelegt, wirst du nicht fragen. Oder die Hoffnung, dass man den Rückstand noch aufhält, lässt eine Fußballmannschaft weiterkämpfen. Oder die Hoffnung, dass du gesund werden kannst, lässt dich die Therapie antreten. Das ist Hoffnung, das hat man noch nicht, aber es hat eine gewaltige Kraft im Jetzt. Hoffnung gründet sich auf das noch Unsichtbare, auf etwas, was noch nicht ist. Eigentlich ist die Hoffnung nicht hier angesiedelt, sondern ganz hier drüben, in der Zukunft. Eigentlich ist die Hoffnung, gründet sich auf das, was du erwartest von der Zukunft. Wenn du nur an das glaubst, was du gesehen hast, oder an das glaubst, was du jetzt vor dir hast, dann wird dein Glaube keine Kraft haben, dich aus dem Sessel zu holen. Und anders, wenn diese Hoffnung, die du für die Zukunft hast, wenn die irgendwann sterben sollte, dann wird auch dein Glaube in der Gegenwart sterben. Und du wirst dich zufrieden leben mit dem, was du eben hast, so schön oder nicht schön das sein mag. Also es ist die Hoffnung in der Zukunft, die unseren Glauben jetzt aktiviert. Etwas, auf das wir vertrauen, dass es kommen wird, dass es sein wird. So, also nochmal zurück zu dem Punkt. Allerdings ist es nicht einfach nur hoffentlich, sondern es ist eine begründete Hoffnung. Also, warum rennt Bilbo in dieses Abenteuer? Im Grunde hat er begründete Hoffnung, dass sich das lohnt. Da sind diese 12 mutigen Zwerge. Da ist dieser Gandalf, der an ihn glaubt. Und da ist, habe ich gedacht, deswegen habe ich diesen Clip so lang gezeigt, da ist dieses Lied. Das Lied der Zwerge, das davon handelt, dass ein anderes Leben möglich ist. Ein uraltes Lied. Ich glaube nebenbei bemerkt, dass es manchmal schlicht Lieder sind, die in uns Hoffnung wachhalten, manchmal sogar wecken, zumindest aber Nahrung geben. Glaube ist die begründete Hoffnung auf etwas, was wir noch nicht sehen. Das ist die Eigenart von Hoffnung. Aber was unsere Seele ersehnt und von der wir eine begründete Ahnung haben, dass wir dafür geschaffen wurden, dass wir dafür hier sind. So ein Glaube braucht allerdings ein Weltbild, der überhaupt Platz für so eine Hoffnung lässt. Ne? Also, wenn Bilbo überzeugt wäre, es gibt keine Drachen, es gibt schon gar keinen Schatz, es gibt auch keine Zwerge, das sind verkleidete Versicherungsvertreter. Wenn das seine Welt wäre, dann würde er nicht gehen. Wenn du überzeugt bist, es gibt kein Gott, es gibt keinen höheren Willen, der will, dass ich hier bin und der Zukunft kennt. Es gibt keinen, der sich Vater nennt und dessen Kind ich bin. Dann ist da kein Platz für diese Art Hoffnung. Also die Frage ist, in was für eine Art Welt leben wir eigentlich? Diese Frage muss ich beantworten, um überhaupt Hoffnung haben zu können. So, wie kann man glauben, dass es mehr gibt, als was wir sehen? Dass die Welt so beschaffen ist. Nochmal zurück zu unserem Text der Hall of Fame. Da steht im Vers 3, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde? Durch Gottes Wort entstanden ist. Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung hat in dem, was man nicht sieht. In was für einer Welt leben wir? Die Wissenschaft sagt, und ich will mich damit jetzt nicht total von der Wissenschaft abgrenzen, ich bin sogar jemand, der ziemlich viel große Stücke auf Wissenschaft hält. Ich bin allerdings kein Wissenschaftler. Aber um es mal zu verkürzt zu sagen, die Wissenschaft sagt, es ist eine Welt, in der wir leben, die aus dem Nichts entstand. Also ganz am Anfang war irgendwie mal nichts und aus dem Nichts entstand etwas, eine Menge Energie vielleicht und aus dem entstand wieder etwas und das Etwas knallte gegen das Etwas und aus dem Etwas wurde irgendwann Leben. Das ist jetzt sehr plakativ, ja? Gleichzeitig sagt die Wissenschaft, es ist nie so, dass etwas aus Nichts entsteht. Etwas entsteht immer nur aus Etwas. Außer ganz am Anfang irgendwie. So, ist das logisch? Nein. Ist es deswegen falsch? Nicht unbedingt. Aber zumindest, habe ich gedacht, erlebe ich es jetzt so in meiner Welt nicht, dass etwas aus nichts entsteht. Der Glaube hingegen sagt nicht, dass etwas aus nichts entsteht. Der Glaube sagt, Sichtbares entstand aus Unsichtbarem. Ist das logischer? Nein, aber es ist etwas anderes. Es ist etwas anderes. Also sozusagen im Zentrum unserer ganzen Überlegung steht diese Art Weltbild. Das Sichtbare hat seinen Ursprung in dem, was man nicht sieht. So, logisch ist das nicht, aber es ist etwas, was ich tatsächlich aus meiner Welt kenne. Denn alles, was du in diesem Moment um dich herum siehst, das ist nicht gerade viel, weil es dunkel ist, aber wenn du es sehen würdest, hat seinen Ursprung im Unsichtbaren. Also, im Kopf einer oder mehrerer Menschen war dieses Gebäude da, bevor es gebaut wurde. Irgendwann haben sich Menschen Gedanken gemacht über Funkwellen. Und weil sie das machten und forschten, im Unsichtbaren, in ihren Köpfen, haben wir das heute. Irgendwelche Designer haben sich deine Klamotten, ja gut, vielleicht war das jetzt auch mehr von der Stange, aber auch das hat sich ja irgendwie, ja, also alles, was wir haben, entsteht zuerst in menschlicher Idee. In der Idee eines Menschen sind Dinge unsichtbar, bevor sie ins Sichtbare kommen. Ich erinnere mich an die Zeit, als 1414 nur eine Idee war. Wir saßen in einem Auto auf der Autobahn der A3 und redeten darüber und dachten, verrückte Idee, mehr nicht. Den Bürgermeister von Rottendorf anfragen, nur eine Idee. Leute, manche von euch kennen noch die Zeit, als es City Church nicht gab. Das war ein Kino, mehr nicht. vielleicht erinnerst du dich an den Moment, wo du diese Frau sahst und dachtest, ich habe eine Idee über unsere gemeinsame Zukunft oder so. Ja, also, oder du hast ein Haus gebaut und du bist im Kopf schon durch dieses Haus gegangen, wenn du ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen hast, hast die Pläne gezeichnet und jetzt wohnst du darin. Also, das Sichtbare hat seinen Ursprung im Unsichtbaren. Wir Menschen sind geradezu dafür geschaffen, das unterscheidet uns von anderen Spezies, Unsichtbares in die Realität zu bringen. Und indem wir das tun, formen wir Zukunft. Also wir hoffen auf etwas, darum glauben wir, darum handeln wir und aus dem Handeln wird Zukunft. Aus dem Unsichtbaren wird Sichtbares. Ich dachte, ja, das kenne ich aus meiner Welt. Und das Weltverständnis des Glaubens ist, alles was ist, hat seinen Ursprung in den unsichtbaren Ideen Gottes. Ist das logisch? Nein, aber es ist etwas anderes als nichts, etwas kommt aus nichts. So, auch du selbst hast deinen Ursprung in der Idee Gottes. Gott sah dich schon, als deine Mutter nicht ahnte, dass sie schwanger ist. So sagen wir, dein Vater ahnt es noch nicht, deine Mutter vielleicht schon oder so. Aber das ist der Rahmen, in dem Glaube stattfindet, in dem diese Art von Hoffnung überhaupt möglich ist. Sichtbares kommt aus Unsichtbaren und nicht aus Sichtbarem und irgendwie nochmal aus Sichtbarem und dann irgendwie aus Nichts oder wie auch immer. Der Verstand hat darüber vielleicht seine Meinung, wie diese Welt beschaffen ist. Aber ich frage mal, was glaubt deine Seele? Die beiden sind sich ja nicht immer ganz einig. Was glaubt sie, in was für einer Art Welt sie lebt? Wenn zum Beispiel ein Mensch ein Baby bekommt, ja, das erleben Menschen millionenfach, das ist das stinknormalste der Welt. Aber wenn sie das erleben, dann benutzen sie oft Worte, als ob das ein Wunder wäre, weil sie etwas, weil die Seele irgendwie versteht, das ist mehr als etwas, was aus etwas entstanden ist, obwohl die Biologie das genau erklären kann, was da etwas war und etwas anderes und so. Ja? Aber die Seele spürt etwas und ist bewegt. Oder ein paar Kinder geben ein kleines Konzert auf einer Palliativstation, dass, wenn man da liegt, stirbt man. Und ein Vater, der dabei ist, erzählt davon. Und ich habe mich gefragt, was ist da jetzt, diese Musik auf dieser Palliativstation? Ist das einfach ein verzweifelt menschlicher Moment im Nirvana des Nichts? Weil mit dem Tod alles aus ist? Oder ist das echtes, ewiges Leben, was durch die Musik dieser Kinder ein bisschen da rein blinkt und Menschen erinnert, es gibt noch mehr als das hier? Was sagt deine Seele, wie diese Welt aussieht? Glaube ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. So, wie weit sind wir bisher? Ich merke schon, dass mir die Zeit, trotzdem ich viele habe, davon rennt. Wie weit sind wir bisher? Ich habe gesagt, Glaube ist Hoffnung und das ist der eigentliche Motor für das, dass wir heute glauben können. Und dieser Glaube, der gründet sich im Grunde auf Dinge, die wir erwarten in der Zukunft. Nicht unbedingt in der weit weg Zukunft, in der näheren Zukunft vielleicht auch. So, und die Begründung für diese Hoffnung liegt in unserem Weltverständnis, im Weltverständnis des Glaubens, dass Sichtbares aus Unsichtbarem kommt. Und das ist der Grund, warum man begründet auf einen unsichtbaren Gott hoffen kann. Jetzt sagt dieser Vers in der Mitte, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Das klingt ein bisschen holprig. Ich habe mal mich mit dem griechischen Text ein bisschen beschäftigt und wollte wissen, was steht da eigentlich? Und im Grunde kann man es mit meinen Worten so sagen, die Vorfahren, die in dieser Hall of Fame zu finden sind, die glaubten auf eine Art und Weise, die sahen die Welt auf eine Art und Weise, die glaubten an den unsichtbaren Gott auf eine Art und Weise, dass sie uns ein Vorbild sind. Das ist dieses mit dem, stellt ihnen Gott ein gutes Zeugnis aus. Und das ganze restliche Kapitel beschreibt dann diese Menschen und ihre Geschichten, und das werden wir in den kommenden Monaten uns angucken. Es geht darum, Leute wie Mose, Abraham, Sarah, so das, was man sonst so die Erzväter oder Erzmütter nennt. Aber auch ein paar ganz Leute dazwischen, wo du denkst, was haben die jetzt hier verloren? Henoch, kennt einer von euch Henoch? Auch dabei. Diese Stories werden wir uns anschauen und ihr krasser Glaube wird deinen Glauben herausfordern, ein bisschen stretchen, ein bisschen auf Terrain locken, wo du vielleicht noch nicht warst. Deine Glaubensbelastbarkeit auf die Probe stellen, wie beim kleinen Bilbo. Und das könnte abenteuerlich werden, wenn wir uns herausfordern lassen, auf eine ähnliche Art und Weise zu glauben. Diese Vorfahren glaubten, sie sahen die Welt anders als ihre Zeitgenossen. Sie sahen eine Welt, die größer ist als Hobbingen. Bilbo ist ja nachher seinen Zeitgenossen sehr suspekt, als er da durch die Wiesen rennt. Und als er später wieder da ist, erst recht, Zeit seines Lebens, haben die anderen Hobbits sich gesagt, mit Bilbo ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Denn als Hobbit geht man nicht auf Drachenjagd und man verlässt das Auenland nicht. Diese Vorfahren in der Hall of Fame kannten eine Welt, die andere nicht kennen. Der Kontakt zu Gott schloss ihnen diese Welt auf und gab ihnen Kraft zu glauben. Für sie bedeutete Glauben dann, genau das zu tun, was Gott am Anfang tat und immer wieder tut und was ich glaube, was unsere Aufgabe ist, Unsichtbares sichtbar machen, Unsichtbares realisieren, man könnte sogar fast sagen materialisieren. Etwas, was man noch nicht sieht, durch Glauben zu leben, sodass man es sehen kann. Glauben, Vertrauen, Hoffen und Handeln und so Zukunft gestalten. Diese Vorfahren taten das. Wir lesen in der Mini-Church gerade das Johannesevangelium. Und ich komme jetzt so langsam zum Schluss. Und Johannes, der Autor, ist gepackt von einem Moment der Geschichte, wo er sagt, hier berühren sich unsichtbare und sichtbare Welt, wie nie zuvor und nie danach. Und er spricht von dem Moment, als Gott Mensch wird und in Jesus über diese Welt geht. Und er beschreibt die Person Jesu wie kein anderer im Neuen Testament, finde ich, als einer, der total Gott und einer, der total Mensch war. Als den Moment, wo Unsichtbares sichtbar wurde, so dass man Gott berühren konnte. Ich lese mal ein bisschen aus diesem Kapitel vor. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Unsichtbar. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er, das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut sichtbar und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Also Jesus brachte diesen unsichtbaren Gott so nahe, dass man ihn mit Händen greifen konnte. Und dieser Jesus, so sagt Johannes, der lehrte uns zu glauben und zu hoffen auf eine Zukunft, die Gott mit dieser Welt vorhat und von der Jesus sagt, sie bricht an, sie bricht an. Und er lehrte uns aus dieser Hoffnung heraus, so zu handeln, dass in unserem Leben Unsichtbares Realität gewinnt, Realität wird, Gestalt gewinnt. So, und um es jetzt mal nicht so abstrakt zu sagen, vielleicht steckst du in einer Phase, wo du an dem leidest, was du siehst um dich rum oder was in deinem Leben ist, an der Realität einfach. Unsere menschliche Fähigkeit, uns Unsichtbares auszumalen, die Welt auszumalen, wie sie sein könnte, führt ja auch dazu, dass wir an ihr leiden, wenn sie nicht so ist. Wir leiden daran, wenn wir eine Zukunft im Kopf haben und gleichzeitig das Gefühl haben, ich werde nie so leben. Das wird nie Realität werden. Du leidest, wenn du ein Leben lebst oder wenn du nicht das Leben lebst, was du leben könntest oder wolltest. Du leidest vielleicht deshalb an einer schwierigen Beziehung oder an Charakterfehlern, eigenen Charakterfehlern, die dir im Weg stehen oder an deinen Ängsten, die dir den Mut nehmen, da rauszulaufen und gegen deine Drachen zu kämpfen. Das ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir sehen und dem, was unsere Seele sehen kann, dem, was wir hoffen. Zwischen dem, wie das Leben ist und wie das Leben sein soll. So, ich kenne das sehr gut. Die Bibel beschreibt das als zerbrochene Welt. So, und dann kommen diese Momente, wo du denkst, jetzt gebe ich auf. Jetzt lasse ich diese Hoffnung los, weil dann lebt es sich erträglicher. Ich sehe keine Zukunft mehr. Ich könnte glauben an Gott, aber ich müsste etwas sehen. Jetzt gebe ich das auf. So. Und was ist es, was uns in solchen Momenten nicht aufgeben lässt und weiterglauben lässt? Ganz am Ende des Johannesevangeliums sagt Jesus einen Satz zu einem Mann, der sehen wollte, aber nicht sah und deswegen nicht glauben konnte. Sagt einen Satz zu diesem Mann und dieser Satz hat mich immer etwas frustriert, weil er so realistisch ist. Jetzt macht er mir Hoffnung, dieser Satz. Es ist ein Satz an Thomas. Und der hatte gesagt, solange ich Jesus nicht hier vor mir stehen sehe, werde ich nicht glauben, dass er auferstanden ist. Mit ihm ist meine Hoffnung gestorben. Und dann begegnet ihm Jesus und natürlich glaubt er dann. Und dann sagt Jesus zu ihm, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du? Dann kommt der Satz: Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und ich glaube, das ist unsere Situation. Wo sind wir? Wir sind vielleicht irgendwo hier mittendrin in dieser Geschichte, ja? Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Jesus sagt praktisch: Freunde, das wird die bleibende Herausforderung eures Lebens sein, nicht zu sehen und trotzdem zu glauben. Immer wieder wird das so sein. Es ist ja nicht so, dass wir nie was sehen. Aber immer wieder wird das eure Herausforderung sein, besonders wenn ihr gerade an so einem Tiefpunkt seid. So, dieser Satz kann frustrieren, wenn man denkt, ich würde aber lieber sehen. Oder er kann dafür sorgen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben. Bis heute flößt mir diese Hoffnung auf Gott und seine Zukunft Glauben ein. Diese Hoffnung, dass ein unsichtbarer Gott an meiner Seite ist und dass er in Jesus diese Welt besuchte und dass er dieser Welt und mir eine Zukunft schenken wird. Diese Hoffnung hilft mir heute damit zu rechnen, dass Gott mit mir an sein Ziel kommt und dass es sich deswegen lohnt, aufzustehen und zu glauben. Und dadurch das noch Unsichtbare stückweise zu realisieren und erlebbar zu machen. Die Frage an dich ist: Was willst du tun? Willst du sitzen bleiben und aus dem heraus leben, was du siehst? So viel oder wenig das eben ist. Oder willst du glauben und aufstehen und den Drachen suchen gehen? Und als ein Mensch leben, der weiß, dass das Unsichtbare, das Erhoffte, das Verheißene Realität werden kann, wenn man glaubt und handelt. Ich bete. Vater im Himmel, Gott, Schöpfer dieser Welt, wir sehen dich nicht. Niemand hat dich je gesehen. Aber wir sehen das, was aus deinen Gedanken in dieser Welt Realität wurde. Und manchmal sagt unsere Seele, dass wir darin dich sehen können und deinen Schöpfer handeln. Ich bete jetzt besonders für die allerdings, die zweifeln, die im Moment gerade durch so ein Tal gehen, wo Glauben ultra schwer ist und wo sie fast nichts um sich herum sehen, was darauf hinweisen lässt, dass das Sichtbares aus Unsichtbarem kommt und denen es im Moment kaum gelingt, selbst etwas von dem umzusetzen in ihrem Leben und Unsichtbares zu Sichtbarem zu machen. Ich bete, dass du dich ihnen zeigst. Ich bete, dass sie glauben können, ohne zu sehen. Ich bete, dass du ihnen Hoffnung gibst. Ich bete, dass du uns ein motivierendes Bild gibst von dem, wozu du uns rufst, was das für ein Abenteuer ist. Ich bete, dass du uns dann immer wieder kleine Dinge sehen lässt, die uns unseren Glauben ernähren. Vielleicht bete ich auch einfach, dass du uns Lieder schenkst, die uns helfen zu glauben. Oder Menschen an unserer Seite, die uns mitnehmen. Vater, wir sehen nicht, aber wir bitten dich, dass wir glauben können. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.